und die Sie vertraut machen sollen mit dem Schönsten, was man studieren kann an einer Universität. Und das ist die Soziologie. Und wir befinden uns, um die Soziologie gleich einmal zur Anwendung zu bringen, in einem sehr komplizierten Kommunikationsraum, den wir Vorlesung nennen. Dieser Kommunikationsraum ist bestimmt durch eine unerträgliche Asymmetrie zwischen Sprecher und Hörer. Unerträglich, weil qua Konstellation einer Vorlesung hohe Schweigeverpflichtung kombiniert ist mit kontinuierlicher Redeverpflichtung. Und das ist in der Regel frustrierend für alle Beteiligten, weil diejenigen, die notorisch schweigen müssen, natürlich über kurz oder lang in Krisen aller Art geraten und derjenige, der notorisch reden muss, gleichermaßen Krisenempfindungen erzeugt. Das hat also mit den Personen, und das ist eigentlich schon eine Vorführung soziologischen Denkens, mit den Personen gar nichts zu tun, sondern ist eine Konstellation, die verabredet ist und in die sich Akteure begeben, mit einer angebaren Zielsetzung, in diesem Fall der Zielsetzung, über die Soziologie etwas zu erfahren. Zweites Strukturmerkmal, mit dem wir es zu tun bekommen. Vorlesung ist eine vollkommen chaotische Argumentationsstruktur, gemessen an den Texten, die wir im Laufe unseres Studiums erarbeiten. Die Vorlesung lebt von einer vergleichsweise unsortierten kognitiven Organisation und ist von daher eine sehr gute Voraussetzung für den Einstieg in die Soziologie, die wir uns als eine Disziplin vorstellen müssen, in der wir aus dem Stand in der Lage sein müssen, uns eine Struktur, ein Muster, eine Regularität zu entwerfen angesichts der Konfrontation mit relativer Ungeordnetheit. Sie werden es also in dieser Vorlesung mit einem Text zu tun bekommen, den Sie nirgendwo nachlesen können. Aber ein Text, der sich anlehnt an Texte, die Sie nachlesen können. Und von daher lade ich Sie also herzlich ein, zu einer Frustrationstoleranz gegenüber der wahrnehmbaren Diskrepanz zwischen gesprochenem Text und gelesenem Text, in dem die Soziologie vorgeführt wird. Was die Vorlesung verspricht, worum ich mich bemühen werde, ist eine exemplarische Vorführung des soziologischen Denkens. Denn wir bereiten uns ja jetzt auf eine Disziplin vor, die vollkommen eigenartig ist in der Perspektive ihres Denkens. Und das wollen wir an verschiedenen Beispielen in dieser Vorlesung einstudieren, kennenlernen und natürlich im Laufe einer professionellen Ausbildung in der Soziologie so allmählich purifizieren, also zu einer stabilen beruflichen Identität, akademischen Identität entstehen lassen. Wenn wir uns die Frage stellen, was die Soziologie ist, lassen Sie mich zu Beginn Folgendes sagen. Die Soziologie, wenn Sie das nicht schon längst wissen, ist eine sehr junge Disziplin. Gemessen an anderen Wissenschaften, die in diesem hohen Haus namens Universität so verbreitet werden, ist die Soziologie eine Disziplin, die, naja, sagen wir mal so, im Babyalter sich befindet. Sie ist eine Disziplin, die entsteht mit der bürgerlichen Gesellschaft, also in einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der zum ersten Mal die Idee entwickelt wird und verbreitet wird, einer Selbstbestimmtheit des menschlichen Handelns. Einer Selbstbestimmtheit des menschlichen Handelns, gemessen an Ideen einer Vorbestimmtheit des menschlichen Handelns. Durch Instanzen, die göttlich, Vorsehung, Schicksal oder dergleichen genannt werden, entsteht die Soziologie als eine Disziplin in einem Zeitraum, wo die Menschen entdecken, eine Eigenverantwortlichkeit für das eigene Tun. Und die Soziologie, könnten wir sagen, ist eine Disziplin, die diesen Prozess der historischen Emanzipation des Menschen aus Vorstellungen, in denen der Schicksalsglaube dominant war, ist die Soziologie eine gedankliche Konstruktion über die Welt, die diesen Emanzipationsprozess kognitiv strukturiert und mit eigenen Perspektiven versieht. So betrachtet, können wir sagen, ist die Soziologie eine extrem junge Disziplin. Ihre zentrale theoretische Prämisse ist, wie angesprochen, die Selbstbestimmtheit des menschlichen Handelns. Also die Vorstellung, Menschen sind für das, was sie tun, selbstverantwortlich und gestalten die Sozialverhältnisse, in denen sie sich bewegen, nach selbstgesetzten Kriterien der Angemessenheit und Güte. Nicht fremddiktierte, sondern selbstgesetzte Kriterien der Angemessenheit und Güte. Die Soziologie, wo kommt sie eigentlich her? Nun, sie entsteht aus Tochterdisziplinen, aus Nachbardisziplinen. Und die prominenteste Nachbardisziplin, aus der die Soziologie sich entwickelt hat, ist die Nationalökonomie einerseits und die Ethnologie andererseits, die die beiden Disziplinen sind, aus denen sich eine spezifisch soziologische Rationalitätsunterstellung entwickelt hat. Die Nationalökonomie und überhaupt alle diese Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigen sich ja mit dem menschlichen Handeln. Mit was denn sonst? Sie beschäftigen sich mit menschlichem Handeln. Nur die Perspektive, unter der sie das tun, unterscheidet sich. Perspektive. Also nicht über den Gegenstand. So wird die Soziologie als eine Soziologie begründet, sondern über die Perspektive der Analyse, auf die wir noch zu sprechen kommen. Nun, die Nationalökonomie existiert längst, als die Soziologie geboren wird, Und die Nationalökonomie ist eine Disziplin, die das menschliche Handeln thematisiert, begrifflich strukturiert thematisiert, unter der Perspektive des Ihnen sicher aus alter Zeit, als Sie noch in der Schule weilten, vertrauten Konzeptes des Homo Ökonomicus. Der Homo Ökonomicus ist die Abstraktion, über die die Nationalökonomie menschliches Handeln thematisiert. Und dieser Abstraktion zufolge handelt der Mensch immer ökonomisch rational, hat also immer irgendwie eine Zweck-Mittel-Korrelation vor Augen, wenn er etwas tut. Investitions- oder Konsumentscheidungen trifft, Ehen schließt, Kinder aufzieht und so weiter und so fort. Staaten gründet. Diese Perspektive der ökonomischen Rationalität wird nun durch die Soziologie radikal in Frage gestellt. Auch darauf kommen wir noch. Aber irgendwann kommt eine Disziplin auf den Plan, eben unsere geliebte Soziologie, die da sagt, die Abstraktion über den Homo Ökonomicus ist unzureichend. Unzureichend, nicht falsch, unzureichend. Sie reicht nicht aus, um soziales Handeln, menschliches Handeln stimmig zu interpretieren. Warum? Weil so diese Analyseansprüche, die die Soziologie dann anmeldet, weil das menschliche Handeln einer komplexeren Motivierung folgt, als in der Abstraktion des Homo Ökonomicus unterstellt wird. Also differenziert unsere Disziplin die Rationalitätsprämissen der Ökonomie und versucht zu begründen, dass das menschliche Handeln eben einer spezifischen, angebbaren und in diesem Sinne sozialen Rationalität folgt. Also Nationalökonomie. Ein Ursprungsort für das Entstehen der Soziologie. Der zweite Ursprungsort, der für das Entstehen der Soziologie eine Rolle spielt, ist die Ethnologie. Wir werden das noch bei den Erzvätern unseres Faches, werden wir das noch kennenlernen. Traumhaft schöne Texte werden wir da natürlich lesen. Und einer der ganz Großen unseres Faches stammt aus der Ethnologie. Und die Ethnologie ist ja eine Disziplin, die sich um den Nachweis bemüht, dass die sogenannten Naturvölker oder fremden Völker, kulturfremden Völker, in der Sozialorganisation ihres Lebens einer eigenen angebbaren Regelstruktur folgt. Nicht etwa primitiv ist, wie das der Zeitgeist vielleicht behauptet, sondern eine Komplexität in der Organisation ihrer Lebensführung aufweist, die rekonstruierbar ist, deren relative Fremdheit gemessen an der eigenen Gesellschaft theoretisch bestimmbar ist. So rückt noch aus anderen Traditionen, auf die ich auch noch zu sprechen komme, aber bleiben wir mal bei diesen beiden, so rückt die Soziologie im Konzert der Disziplinen nicht etwa mit einem Sprung in den Diskurs der Wissenschaften, sondern sie evoluiert, sie entwickelt sich aus inneren Konsistenzproblemen oder inneren begrifflichen Problemen die in den eben genannten Disziplinen systematisch auftreten. Und von daher können wir sagen, beschäftigen wir uns mit unserer Soziologie, wie die Ethnologen, die sich mit Naturvölkern beschäftigen. Also wer Soziologie studiert, wird ein Ethnologe der eigenen Gesellschaft. Und die Ethnologen, wenn sie sich da mal ein bisschen umhören, dann werden sie das längst schon erfahren haben oder werden das noch erfahren. Diese Ethnologen verstehen natürlich nur Bahnhof, wenn sie da irgendwie nach Neuguinea fahren oder in irgendeinen Stamm. Verstehen gar nichts. So geht es uns, wenn wir unsere eigene Gesellschaft untersuchen. Mit anderen Worten, die Soziologie als eine Ethnologie unserer eigenen Sozialordnung ist auf dem Wege, unsere eigenen Trivialerfahrungen von der Welt, die uns umgibt, systematisch zu detrivialisieren. Wir sind die Detrivialisierungsmaschine schlechthin. Das heißt, wir verlassen, wenn wir Soziologie betreiben, unseren naiven Blick auf die Welt. Und durch diese perspektivische Verschiebung wird uns unsere eigene Sozialordnung total fremd. Wir verstehen nur Bahnhof und sind gehalten, mit den Begriffen der Disziplin Soziologie uns diese Fremdheit aus einer neuen Perspektive anzueignen. Darin liegt der Reiz der Soziologie, darin liegt das Faszinosum der Soziologie, weil nichts mehr selbstverständlich ist, wenn man Soziologie macht. Warum gibt es keine Pudel mehr? Das ist Ihnen sicher aufgefallen. Überall laufen diese Golden Retriever rum. Warum gibt es den Pudel als Haushund nicht mehr? Vielleicht in St. Pauli oder in St. Pauli Nähe noch den einen oder anderen Pudel. Wie kommt es, dass die Fingernägel mittlerweile sich in einer Ornamentik zeigen, wie das vor 50 Jahren undenkbar war? Geradezu Kunstwerke werden erzeugt auf der Oberfläche der Fingernägel. Was ist eigentlich ein Papst? Und an diesen drei Beispielen sehen Sie schon, dass wir, wenn wir das befragen, mit der Trivialdeutung, mit der wir solche Phänomene beurteilen, ja warum nicht? Golden Retriever ist doch ein lieber Hund. Oder so ein Pudel muss man ja ständig zum Friseur tragen. Oder warum soll man nicht die Fingernägel schön machen? Oder so ein Papst gibt es eben, den gibt es ja schon lange. Also solche Trivialdeutungen, die helfen uns, wenn wir sie soziologisch rekonstruieren, nicht mehr weiter. Und wir sind in dieser großartigen Lage, unsere eigene Gesellschaft als das eigentliche Rätsel für unsere Wissenschaft zu verstehen. Das ist, wie gesagt, das Faszinosum. Und auch das sei hinzugefügt, das ist die notorische Anstrengung, die wir erleiden, wenn wir Soziologie betreiben. Sie können sich vorstellen, Das ist eine Anstrengung. Wenn man in die Werkstatt der Soziologie eintritt, begibt man sich in eine Perspektive des Fremden. Könnte auch geradezu sagen, wir werden so, wie historisch die Juden in der europäischen Gesellschaft auftreten. Wir werden noch darauf kommen. Es ist nicht zufällig, dass die größten intellektuellen, theoretischen Innovationen in der Soziologie sich Angehörigen des Judentums verdanken. Wir treten auf wie Menschen, denen ihre eigene Umgebung als ein Rätsel erscheint. Aber das Großartige ist, wir werden mit Instrumenten versehen, diese Rätselhaftigkeit zu verstehen. Das wollte ich sagen. Ach so, die Soziologie ist also eine sehr junge Disziplin. Und junge Disziplin heißt auch, sie ist in einer notorischen Strittigkeit. Sie hat nicht definierte Begrifflichkeiten, auf die man sich verlassen kann, die sakrosankt sind, paradigmatisch purifiziert, vereinheitlicht, sondern die Soziologie ist eine Disziplin, die als Disziplin sich in einer ständigen Strittigkeit befindet. Das heißt, mit Soziologie studieren wir Theorienstreit. Und wir machen uns kundig im Theorienstreit. Bei genauer Betrachtung ist das nicht so exotisch, wie das jetzt vielleicht klingt, weil Wissenschaft, wie Sie längst wissen, überall in jeder Disziplin bei genauer Betrachtung eben auch Strittigkeit impliziert. Und es gibt überhaupt nur eine Instanz, in der Strittigkeit relativ beseitigt ist. Das ist der Glaube. Das ist die Wissensinstanz, auf die man sich natürlich berufen kann, um sein Leben zu strukturieren, Individuen oder Kollektive. Aber es ist die Wissensinstanz mit einer relativen Beseitigung von Strittigkeit und einer ganz anderen Form der Erkenntnisbegründung, als das für die Wissenschaften gilt. Die Begründung für die Wissenschaften, also auch der Soziologie, ist ja Behauptung und Beweis. Das sind die zentralen Instrumente, mit denen auch die Soziologie Aussagen über die Welt trifft. Und der Glaube hat eine andere Evidenzquelle für seine Behauptungen über die Welt. Na, das wissen Sie alle. Das ist die Offenbarung. Offenbarungswissen und Wissenschaftswissen sind inkompatible Wissensquellen. Und wir hier, also in dieser merkwürdigen Veranstaltung namens Soziologie, wir setzen als Wissenschaftler nicht auf Offenbarung als Erkenntnisquelle, sondern auf Behauptung und Beweis. Aber indem wir das tun, akzeptieren wir das für Wissenschaft eigentlich konstitutive, grundlegende, nämlich Strittigkeit. Eine Wissenschaft, die sich nicht streitet, ist keine mehr. Eine Soziologie, die nicht konkurrierende Paradigmen und Theorien aushandelt, ist keine Soziologie mehr. Für den Beginn eines Studiums in der Soziologie bedeutet das, sich von vornherein darauf einzustellen, nun ja, es gibt verschiedene Theorien und Perspektiven im Horizont des Faches, das ich das Vergnügen habe, Ihnen vorzustellen. Nächster Punkt, die Soziologie ist vollkommen unpraktisch. total unpraktisch. Ich habe das schon mal irgendwie gesagt. Sie können damit eigentlich nichts anfangen. Eine unpraktische Disziplin. Und dieses unpraktische Sein der Soziologie, das ist wichtig zu verstehen, hat nichts mit den Personen zu tun, die die Soziologie betreiben, sondern es ihr ihrerseits zu erklären über den Umstand, dass wir in einer Disziplin uns ausbilden, die im Unterschied zur Medizin und zur Rechtswissenschaft, um zwei Beispiele zu nennen, klientellos arbeitet. Wer Soziologie studiert, bereitet sich darauf vor, sich in einer Disziplin schulen zu lassen, die systematisch keine Klientel hat, also die nicht Klientelerwartungen beantwortet. Wir haben niemand in einer Gesellschaft, auch in einer modernen nicht, der auf die Soziologie systematisch wartet und ihre Analyse zwingend braucht. Das unterscheidet uns von dem Komfort, in dem diese rechtswissenschaftlichen Studienanfänger sitzen, die da irgendwie so eine Rechtsnorm Kataloge aller Art studieren und dann wissen die schon, die sitzen irgendwo in so einer Kanzlei dann eines Tages oder in einem Landgericht oder in irgendetwas, was nichts anderes tut als Rechtsregeln Artikulation und Rechtsregeln Kontrolle. Das mache ich, wenn ich Jura studiere. Oder diese Leute, die da eben Medizin studieren, die haben da irgendwie in der Aussicht, wenn sie so an das Ende ihres Studiums denken, nun ja, irgendwann kommt da also eine kranke Leber zu mir oder irgendwie so ein kaputter Fuß oder was es da so alles gibt. Und ich widme mich der an sich ja großartigen Zielsetzung Heilung, und aktiviere mein disziplinäres Wissen, das ich an der Universität in komplexen Studiengängen erworben habe, für den Handlungsraum medizinische Praxis und habe die Erwartung oder die Unterstellung, dass ich damit auch irgendwelchen Menschen die Füße heile oder die Leber heile oder irgendetwas Gutes tue. Verglichen damit ist die Soziologie in einer sehr komplexen Situation, die man sich am Anfang, wenn man das so irgendwie sich so überlegt, immer klar machen sollte. Aber dieses Klarmachen sollte auch so sein, dass man sich deutlich macht, das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Also nicht etwa ich bin unpraktisch oder was Sie vielleicht kennen, Laberfach oder irgend sowas Blödes. Die reden nur und tun nichts. Das sind Stammtischargumentationen. Das sind Argumentationen, in denen dann aus einem richtigen sachlichen Urteil ein Vorurteil gemacht wird. Und Sie können ja mal so Ihre Verwandtschaft gerade mal Revue passieren lassen, wie die so reagiert hat, als sie mit dem Ziel an den Abendbrottisch gekommen sind, ich will eigentlich doch Soziologie studieren. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber in der Regel werden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, bist du wahnsinnig. Und was soll das, ist doch vollkommen unpraktisch. Es ist unpraktisch, aber das Unpraktischsein hat etwas mit der Institutionalisierung der Wissenschaften in der modernen Gesellschaft zu tun. Und die Soziologie, wie gesagt, ist eine Disziplin, die ein Erkenntnisziel hat, aber mit ihren Erkenntnisbefunden ist sie nicht in einem institutionalisierten Raum, indem ihre Erkenntnisse abgenommen werden. Insofern ist das ein völlig richtiges Urteil. Die Soziologie ist unpraktisch. Was folgt daraus? Die Soziologie ist gezwungen, und das werden Sie irgendwann dann auch am eigenen Leibe spüren, die Soziologie ist gezwungen zur Selbstkreation der Klientel. Die Soziologie muss also mit anderen Worten den Leuten einreden, ohne uns geht's nicht, und dann irgendwie was Schönes erzählen. Selbstkreation der Klientel. Und damit ist angesprochen, dass die Soziologie natürlich in einer Konkurrenzsituation mit anderen Disziplinen steht, die in einem viel stärkeren und vielleicht auch oft erfolgreicheren Sinne die Erkenntnisleistungen anbietet. Und das ist im Wesentlichen die Psychologie und die schon erwähnte Ökonomie. Wir sind also nicht nur theoretisch in einer Strittigkeit, sondern wir sind professionell in einer Konkurrenzsituation. Aber das ist wunderbar, weil wir natürlich als Soziologen, jedenfalls wenn wir die Vorlesung hinter uns haben, sagen können, wir können das besser als die Psychologie und besser als die Ökonomie. Soziologie kreiert ihre eigene Klientel. Sie kann sich nicht auf eine eingerichtete Rationalitätsüberprüfung einstellen, die von der Gesellschaft in Anspruch genommen wird. Es gibt kein Bundesverfassungsgericht für soziale Rationalität. Es gibt das Bundesverfassungsgericht, das kennen Sie alle, und das Bundesverfassungsgericht macht was? Rechtsregel Rationalitätsüberprüfung mit einem riesen Aufwand an Personal und Argumentation wird vom Bundesverfassungsgericht alles das, was eine Kollektivität, eine Nationalgesellschaft an Entscheidungen trifft, einer Rationalitätsprüfung unterzogen. Und das ist eine Rechtsregel-Rationalitätsüberprüfung. Es wird überall geprüft, ist das verfassungskonform, entspricht das den Paragraphen des Grundgesetzes und so weiter. Etwas Vergleichbares haben wir bei ökonomischen Entscheidungen. Auch dort gibt es so einen Rat der fünf Weisen. Und die unterwerfen alles das, was im Bereich von Investitionsentscheidungen getan wird, unterwerfen die einer Rationalitätsüberprüfung. Veröffentlichten dann irgendwie so im Herbst so ein sogenanntes Jahresgutachten. Da wird dann definiert, also die Gewerkschaften sollen laut oder leise sein, die Unternehmer sollen investieren oder sich zurückhalten oder irgend so etwas. Also eine ökonomische Rationalitätsüberprüfung. Wenn wir damit unsere Disziplin vergleichen, da gibt es nichts Vergleichbares. Die Soziologie entwirft mit ihren Theorien Kriterien der Rationalität, sagen wir, der Vernünftigkeit des menschlichen Zusammenlebens, ohne, das war das Argument, ohne dass es dafür irgendwie einen Bedarf gibt oder eine Nachfrage für diese Rationalitätsüberprüfung. Vielleicht ist es von daher verständlich, dass die Soziologie unbeliebt ist. Warum ist sie unbeliebt? Nun, wenn die Soziologie zu arbeiten beginnt, denken Sie an das, was ich Ihnen zu Anfang gesagt habe. Wenn die Soziologie zu arbeiten beginnt, also Gegenstände unserer eigenen Welt detrivialisiert, aus der Trivialwahrnehmung herauszieht, dann stellt sie die kollektiven und individuellen Selbstverständnisse der Menschen in Frage. In dem Maße, in dem die Soziologie das tut, wird sie notorisch unbequem. Sie misstraut, wenn man so will, den Selbstdefinitionen der Akteure, den Selbstdefinitionen von Kollektiven. Die Selbstdefinition ist irgendwie freie Marktwirtschaft. Die Soziologie arbeitet raus, dramatische Einkommensunterschiede, Diskrepanzen aller Art in der Einkommensverteilung. Und sie konfrontiert das Selbstbild einer funktionierenden Marktwirtschaft mit der Realität von Prekariatsverhältnissen aller Art. Die Soziologie ist also in diesem Sinne eine Disziplin, die über ihre Fragestellung notwendig Nonkonformität nach sich zieht. Sie ist eine Nonkonformität naheliegende Disziplin, aber in dem Maße, in dem sie eine wissenschaftliche Disziplin ist, aktiviert sie nicht die Nonkonformität, sondern ihre Perspektive legt Nonkonformität nahe, ohne dass sie als Wissenschaft den Menschen irgendeine Form von Nonkonformität zumuten würde. Was die Menschen, also eine Gesellschaft, eine Organisation, Krankenkassen, Gewerkschaften, was auch immer, Individuen aus den Befunden der Soziologie machen, das liegt nicht in den Händen derjenigen, die die Soziologie betreiben. Soziologie als letztes, auch das werden Sie merken oder schon längst gemerkt haben, ist eine vollkommen unverständliche Disziplin. Kein Mensch versteht dieses Soziologen-Vokabular. Das hängt systematisch damit zusammen, dass wir gehalten sind, mit einer eigenen Begrifflichkeit die Trivialerfahrung zu reflektieren. Insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass wir die Mediziner, wie andere Disziplinen auch, natürlich die Soziologie ihre eigene Begrifflichkeit hat. Und diese Begrifflichkeit ist notwendig in Distanz zu der Selbstdefinition der Akteure. Und eine unserer großen Schwierigkeiten in dieser Disziplin liegt darin, dass in vielen Bereichen das Alltagswissen schon die Soziologie inkorporiert hat. Und wir daraufhin die Schwierigkeit bekommen, den Unterschied deutlich zu markieren zwischen einer Alltags-Trivialdeutung und einem analytisch begrifflich kontrollierten Wissen. Beispiel: Ich habe jetzt nach 2 Wochen endlich mal wieder meine Beziehung angerufen. Sagt man so, nicht? Wenn ich meine Beziehung anrufe und nicht meine Liebste oder meinen Liebsten, dann ist in dieser Begrifflichkeit schon eine Soziologie aufgenommen und in die Alltagssprache diffundiert, mit der Folge, dass wir jetzt in der Disziplin Soziologie erstens dieses Phänomen explizieren müssen, wie kommt es eigentlich, dass die Leute nicht mehr eine Semantik benutzen, die vor 50 Jahren, vor 100 Jahren so und so aussah? Und zweitens sind wir gehalten, die Alltagsdeutung oder die Trivialdeutung von Beziehung, von einer analytischen Begrifflichkeit Beziehung zu unterscheiden. So läuft das Alltagswissen, in dem wir ja alle uns bewegen, wenn wir aus diesem Raum hier austreten. Dieses Alltagswissen läuft gleichsam der Soziologie immer ein bisschen hinterher und macht die Sache für die Soziologie von daher eher schwieriger als leichter. Ich hatte ja schon gesagt, die Soziologie, das noch vielleicht zu Beginn, konstituiert sich, begründet sich nicht über den Gegenstand, also nicht über den Menschen, sondern über die Perspektive, aus der heraus der Mensch analysiert wird. Das ist ein großer Unterschied. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, diese ganze Universität ist voller Disziplinen, die sich mit dem Menschen beschäftigen. Die Ökonomen, die Psychologen, die Historiker. Was gibt es noch? Naja, es gibt noch tausend andere. Kulturanthropologen. Überall beschäftigen sich Disziplinen mit dem Menschen, natürlich. Also kann man nicht sagen, die Soziologie beschäftigt sich jetzt privilegiert mit den Menschen gegenüber anderen Disziplinen. Nein, die Soziologie gewinnt ihre eigene Dignität als eine Disziplin über die Perspektive, aus der heraus sie den Menschen zu einem Analysegegenstand macht. Welche Perspektive ist das? Modern formuliert die Perspektive der Kommunikation. Und diese Perspektive der Kommunikation ist die Perspektive, nach der alles das, was Menschen tun, rekonstruiert wird im Hinblick auf die Regeln, die Menschen befolgen, um im Hinblick auf das Verhältnis, das die Menschen zu diesen Regeln einnehmen. Soziologie so betrachtet, und so wollen wir das hier also betreiben, jetzt in den nächsten Vorlesungen, ist die Disziplin, in der die Regelhaftigkeit menschlichen Handelns im Zentrum der Analyse steht. Wir sind Regelrekonstruktionswissenschaftler. Soll ich mal was anzeichnen? Nee. Also, die Regelrekonstruktionswissenschaftler, für die also zwei Dinge zentral sind, und das werden wir jetzt sukzessive uns erarbeiten. Zum einen die Regel selber. Die Frage, welche Regel ist wirksam in einem Kontext? Welche Regel strukturiert das Handeln der Akteure? Oder noch komplexer, welche Vielfalt von Regeln strukturiert das Handeln? Und die zweite Frage, taucht die Regel, die das Handeln bestimmt, in der Eigenwahrnehmung der Akteure auf oder nicht? Und wenn ja, in welcher Form taucht die das Handeln bestimmende Regel, die das Handeln bestimmende Regel, in der Eigenwahrnehmung der Akteure auf? Wissen die Menschen überhaupt, dass sie einer Regel folgen? Oder schreiben die Menschen den Umstand, dass sie einer Regel folgen, dem Zufall zu? Ja, warum trägst du deine Haare jetzt eigentlich seit neuestem rosa? Ja, weiß ich auch nicht. Gibt's da jemand? Ja. Ja, das haben wir natürlich vorher verabredet, das ist ja klar. Das war jetzt der Moment. Ne? Also ich frage jemand, ja, warum trägst du das jetzt so, warum trägst du das so? Und der Aktor, der ja nicht sozialwissenschaftlich gebildet ist, sagt, ja, weiß ich auch nicht, finde ich gut. Damit ist die Explikation erledigt. Für die Soziologie ist herauszuarbeiten, auf welchen Konformitätsdruck antwortet diese Frisur gegenüber einer anderen, dieses Kleidungsstück gegenüber einem anderen Kleidungsstück. Diese gigantischen Farbgebirge auf den Nägeln, habe ich schon erwähnt. Welchen Konformitätsdruck, welchem Erwartungsdruck, also welche Regeln diktieren, dass die Leute plötzlich vor den Spiegel treten und ihre Nägel so färben, statt nicht färben, oder ihre Haare so färben, statt so natürlich zu lassen oder was auch immer. Wir wollen also herausarbeiten die Regeln selber, die das Handeln bestimmen. Und wir wollen herausarbeiten, das war der zweite Gedanke, wie verstehen die Menschen ihr eigenes Tun? Und das sind die zentralen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich weiß nicht, wie weit Sie schon lokal gebildet sind. Im vergangenen Jahr, mein ganzer Stolz, fand in Frankfurt der Kongress für Soziologie statt. 100 Jahre nach dem ersten Kongress für Soziologie, 1910, der auch in Frankfurt stattgefunden hat. Und auf diesem Kongress für Soziologie, 100 Jahre nach Entstehung der Disziplin, denken Sie an das, was ich gesagt habe, junge Disziplin, hat die Deutsche Gesellschaft für Soziologie ein Ehrenmitglied kreiert. Dieses Ehrenmitglied ist leider Gottes vor einem Monat verstorben, den Sie alle kennen, Loriot. Loriot ist der beste Soziologe, den diese Disziplin ausgebildet hat. Loriot deswegen, weil er wie kein anderer, also nicht wörtlich nehmen mit bester Soziologe, aber warum ist er überhaupt zu einem Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gemacht worden? Weil Loriot den Umgang des Menschen mit Regeln, die er erworben hat, auf eine großartige Weise humoristisch uns allen vorgeführt hat. Er hat sozusagen eine Soziologie betrieben gegen die begrifflich organisierte Soziologie, aber er hat mit den Beispielen, also vor allen Dingen Ehebeziehungen natürlich, Partnerbeziehungen, Konsumverhalten, also diesen Matratzenkauf da, und Statusbeziehung, Dr. Müller-Lüdenscheid in dieser Wanne oder was auch immer, hat Loriot auf eine großartige Weise eigentlich das vorgeführt, mit dem die Soziologie sich beschäftigt. Das Befangensein von Akteuren in Regeln, die sie sich untereinander wechselseitig ansinnen, und die Deutung dieser Regeln, in denen Menschen systematisch agieren. Das soll hier auch in unserer Vorlesung Thema sein. Und wie ist die Vorlesung aufgebaut? unglaublich anstrengend, weil wir uns in der ersten Zeit, wie kann es anders sein, mit ein bisschen Grundbegrifflichkeit beschäftigen müssen. Aber dann wird es eigentlich immer schöner. Wir beschäftigen uns daraufhin mit ganz elementaren Phänomenen aus dem Bereich des sozialen Handelns. Das Programm der Vorlesung müsste jetzt jeden Moment hier irgendwie eintrudeln. Da gibt es irgendwie so einen Tutor, der da gleich angelaufen kommt und das Ihnen allen verteilt. Am Anfang, wie gesagt, wollen wir Grundbegriffe, grundbegriffliche Exposition besprechen und dann im Verlauf der Vorlesung und mit Einzelfänomenen aus dem Bereich sozialen Handelns beschäftigen. Warum studiere ich Soziologie? Ich unterscheide drei Interessen. Es gibt erstens ein normativ-moralisches Interesse, Soziologie zu studieren. Normativ-moralisch. Das heißt, an dem Zustand dieser Welt möchte ich etwas ändern. Ich habe eine Primärwahrnehmung von den Verhältnissen, finde sie in irgendeiner Weise insuffizient und fühle mich gerufen, mit den Mitteln meiner Disziplin diese Insuffizienz, der Unterschied zwischen Reichtum und Armut, die Universitäten und ihre inneren Zustände oder was auch immer, diese Insuffizienzen möchte ich beseitigen. Ich studiere also Soziologie aus einem, insofern könnte man es so nennen, aus einem normativ-moralischen Interesse heraus. Und vielleicht liegt dieses Motiv bei den meisten von Ihnen ganz nah. Man möchte irgendwie etwas tun, so zufriedenstellend ist der Zustand der Welt ja nicht. Und ich möchte mit meiner Soziologie etwas ändern. Zweites Interesse, das man davon unterscheiden kann, wäre ein gegenstandsbezogenes Interesse. Ich studiere Soziologie, weil mich interessiert die Funktionslogik der Familie, das Verhältnis von Familie und Verwandtschaft. Mich interessiert die Struktur eines Parlaments oder eines parlamentarischen Entscheidungsprozesses. Mich interessieren Makroorganisationen wie die Europäische Union. Mich interessieren Einzelfänomene des sozialen Handelns wie der Gruß oder die Trauer oder die Kindererziehung oder was auch immer. Das könnte man nennen, gegenstandsbezogenes Interesse, Soziologie zu studieren. Und Sie können ja, während ich diese Unterscheidung vortrage, sich mal so gerade innerlich fragen, wie war das eigentlich bei mir oder was ist das eigentlich bei mir, mit meinem Wunsch, Soziologie zu studieren. Dritter Grund, Soziologie zu studieren, ist ein konstitutionstheoretisches Interesse. Du liebe Güte, was ist das? Ein konstitutionstheoretisches Interesse, das heißt, das ist das Interesse zu erfahren, geradezu faustisch, was eine Gesellschaft eigentlich überhaupt zusammenhält. Wie soziale Ordnung möglich ist. Was überhaupt Zivilität in einer Gesellschaft begründet. Und diese Zivilität erfahren wir ja tagtäglich durch den Umstand, dass wir im öffentlichen Handlungsraum, also auf der Straße, vollkommen fremden Menschen begegnen, an ihnen vorbeigehen, Ihnen gegenüber in einer Enge uns befinden, S-Bahn oder so etwas, Fahrstuhl, ohne dass diese Fremdheit von uns als eine Irritation, die Fluchtreaktionen auslöst, verstanden wird. Dass Menschen in einer Gesellschaft dazu in der Lage sind, hat zu tun mit dem Grad der Zivilität, den eine Ordnung erreicht hat. Und eine der interessantesten Fragen, die wir natürlich in dieser Vorlesung auch behandeln werden, ist ja klar, eine der interessantesten Fragen an die Soziologie ist eigentlich, wie kommt das? Wie entsteht soziale Ordnung? Wie kommt es, dass wir in der Figur des Fremden Exemplare unserer eigenen Gattung ausgebildet haben, die wir nicht erst auf ihre Bekanntschaft mit uns überprüfen müssen, um ihnen zu begegnen? Das ist eine der großen Errungenschaften der modernen Gesellschaft, dass sie es gelernt hat, mit Fremdheit kommunikativ umzugehen. Es gibt immer mal so Szenen im öffentlichen Raum, wo aus der Fremdheit heraus Usurpationen, Gewaltanwendungen aller Art beobachtet werden, wie in München auf der S-Bahn-Station oder in Berlin oder alle zwei Wochen kann man da irgend sowas in der Zeitung lesen. Aber das ist natürlich eine Devianz, konstitutiv, grundlegend, ist für die hochkomplexe soziale Ordnung, in der wir alle wie selbstverständlich uns bewegen, ist der hohe Grad an Zivilität. Wie können wir das erklären? Und diese Frage, wie soziale Ordnung möglich ist, ist vielleicht in einer Nationalgesellschaft wie der deutschen besonders interessant zu beobachten und zu erforschen, weil Sie alle wissen, dass diese deutsche Gesellschaft vor 70 Jahren in einen Zustand der kollektiven Barbarei regrediert ist. Also aus dem Zustand einer vergleichsweise hohen Zivilität, immerhin eine funktionierende preußische Bürokratie, eine mehr oder weniger deutlich durchgesetzte Industriegesellschaft, in den Zustand der Barbarei, in den Zustand der Vorzivilität übergegangen ist. Also genauso erklärungsbedürftig wie diese Regression vor 70 Jahren ist die Frage, wieso funktioniert das überhaupt? Wieso funktioniert eine Massengesellschaft? Und noch allgemeiner, wie kommt soziale Ordnung überhaupt zustande? Man könnte sagen, das ist die Frage der Soziologie und ich komme auf die Motive zu sprechen. Auch dieses Motiv kann einen umtreiben. Die Frage nach der Konstitution der sozialen Ordnung. Sie können sich fragen, wie Ihr Motiv eigentlich aussieht. Diese drei kann man systematisch unterscheiden. Es gibt da natürlich auch noch Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich setze mich mal in die Soziologie. Die haben wir am Ende des Semesters alle in der Soziologie, das ist klar. Aber diese drei Motive kann man systematisch voneinander unterscheiden. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was kommt am Ende einer solchen Soziologiebeschäftigung raus, dann ist es wichtig, sich darauf einzustellen, dass Trauerarbeit angesagt ist. Alle Menschen, die Wissenschaft machen, müssen in dem Maße, in dem sie in eine Disziplin integriert werden und sozialisiert werden, sich damit vertraut machen, dass sie, je genauer sie die Verhältnisse rekonstruieren können, desto perspektivisch blinder sie zugleich werden. Das ist das Schicksal jeder wissenschaftlichen Ausbildung, dass die Genauigkeit, die wir versuchen zu erreichen, dass diese Genauigkeit bezahlt wird mit dem hohen Preis der perspektivischen Vereinseitigung und Blindheit. Also ist Wissenschaft betreiben, Soziologie zumal, eine Einladung an eine Selbstbescheidung, eine Einladung an einen Prozess der zunehmenden Distanzierung von den Primärmotiven, die einmal zu Beginn, als ich zu studieren begonnen habe, eine wichtige Rolle gespielt haben. Insofern nenne ich das gerne Soziologie oder überhaupt Wissenschaft machen, ist eine Einladung zu Trauerarbeit. Man muss sich von dem einen oder anderen heroischen Motiv, mit dem man einmal angefangen hat, auch verabschieden können, hat aber dadurch dann den Vorteil, dass man in die faszinierende Architektur der Disziplin eingestiegen ist und sie hat kennenlernen können. Ein letztes zu den Instrumenten, mit denen wir überhaupt in der Wissenschaft arbeiten. Welche sind unsere Instrumente? Und was werden wir hier lernen? Die Instrumente sind Theorie und Methoden. Auch die Wissenschaft ist ein Regelsystem, in dem die Akteure sich wechselseitig nach Maßgabe von Regeln kontrollieren. Wir werden auch sehen, sanktionieren. Die Sanktionsinstrumente für Wissenschaften sind Theorie und Methode. Diese beiden Instrumente begleiten das gesamte Studium. Sie sind wichtig, weil sie mit diesen beiden Instrumenten überhaupt in den Diskurs untereinander einsteigen können. Theorie als eine Systematik, die es ermöglicht, Behauptungen über die Welt aufzustellen, und Methoden als die Instrumente, über die wir die Behauptungen systematisch überprüfbar machen. Das unterscheidet uns von dem Alltagswissen. Das kann da irgendwas ja vor sich hin behaupten. Kein Mensch stört sich daran. Und die Behauptungen in der Wissenschaft sind, das ist Ihnen längst vertraut, sind beweispflichtig. Wissenschaftliche Argumentation ist eine beweispflichtige Argumentation. Noch genauer gesagt, wissenschaftliche Argumentation ist widerlegungsverpflichtete Argumentation. Das heißt, in der Wissenschaft sind die Angehörigen, oder sagen wir jetzt soziologisch, die Akteure, systematisch gehalten, die Propositionen, die sie erstellen, die Behauptungen, die sie erstellen, über die Welt zu beweisen, hatten wir eben gesagt. Aber bei genauer Betrachtung ist die Einstellung eigentlich die Widerlegung. Wir müssen in der Wissenschaft ständig Hypothesen widerlegen können. Wenn Sie also so Ihre erste Arbeit schreiben, dann schreiben Sie sie aus dieser Perspektive, die ich gerade angesprochen habe, Theorie und Methoden. Und Sie warten paradoxerweise geradezu darauf, so stolz wie Sie sind, dass Ihre eigenen Behauptungen schon vom Nächsten widerlegt werden. Nur die Wissenschaft ist ein Gebäude, ein Gedankengebäude, das systematisch auf Selbstwiderlegung hin ausgerichtet ist. Und um nochmal an den Anfang zu erinnern, nur der Glauben ist eine gedankliche Konstruktion, die nicht auf Widerlegung, sondern auf Bekräftigung und Bestätigung angelegt ist. Darin liegt der zentrale Unterschied zwischen wissenschaftlichem Wissen und Glauben. Und von daher können wir uns auch klar machen, wieso es ganz unsinnig wäre, wissenschaftlich die Existenz Gottes beweisen zu wollen, weil diese beiden Erkenntniszugänge unverträglich sind. Wissenschaft ist auf Widerlegung hin ausgerichtet, der Glauben auf Bekräftigung. Unsere zentralen Instrumente, mit denen wir arbeiten, sind also Theorie und Methoden. In dieser Vorlesung gehe ich eine kurze Strecke auf die Methoden ein, aber wir werden uns dominant beschäftigen mit prominenten theoretischen Argumentationen. Und ich hatte in einem anderen Kontext einigen von Ihnen schon gesagt, auch das will ich kurz noch einmal in Erinnerung rufen. Das Großartige für das Soziologiestudium in Deutschland kommt darin zum Ausdruck, dass ich die prominentesten Theorien, die die Sozialwissenschaft kennt, im Original lesen kann. Die international prominente Soziologie, die bekannte Soziologie, Buenos Aires oder in Tokio oder in Moskau oder wo auch immer diskutiert wird, ist im Kern deutsche Soziologie. Das hat jetzt mit Patriotismus nichts zu tun, ist in sich selbst ein interessantes Phänomen. Aber wenn Sie in andere Länder einmal gehen, was Ihnen natürlich zu wünschen ist, da nicht hier das ganze Leben hier in Frankfurt zu verbringen, nach der Vorlesung gehen Sie dann irgendwie nach Japan oder Madrid oder ich weiß nicht. Die soziologische Diskursszene ist bestückt durch prominente Theorien, die aus der deutschen Tradition stammen. Wir machen hier in dieser Vorlesung einige Ausschnitte aus dieser Prominenz. Es gibt einen kleinen Zweig in Frankreich, den sogenannten französischen Strukturalismus, der dabei mit zu berücksichtigen ist. Aber sonst kann man sagen, ist das Schönste, das Allerschönste, was die Soziologie anzubieten hat, in der Originalsprache zu lesen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ich werde mich bemühen, Ihnen die schönsten Stückchen hier in der Vorlesung auch vorzuführen. Jetzt ist der Herr Senf da. Soll ich da jetzt mal das Programm noch irgendwie, wollen Sie das verteilen? Ja? Lassen Sie mich zur Organisation des Ganzen noch was sagen. Also jetzt gehen hier so Papiere rum. Und der Herr Senf, der erzählt noch was. Und auch das werden wir eines Tages soziologisch explizieren können, warum eigentlich die Rhetorik unwirksam wird, wenn Papier verteilt wird. Aber ich versuche es trotzdem. Wenn man hier anfängt, also aus der Schule kommt, dann sollte man von vornherein darauf eingestellt sein, es ist nicht mehr die Schule. Man sollte darauf eingestellt sein, dass die Universität strukturell ein Durcheinander ist. Das ist die Universität im Übrigen seit ihren Anfängen. Sie ist nicht mehr die Schule. Und dieser Umstand, dass die Universität eine relative Diffusität mit sich bringt, sei Ihnen zu Beginn gesagt, nicht damit Sie alles hinnehmen, sondern damit Sie sich selbst umstellen auf eine höhere Imperfektionstoleranz. Und die Imperfektionstoleranz vor allem Ihren eigenen Erwartungen gegenüber. Sie sind, wenn ich das richtig sehe, eine Generation, die vielleicht auch durch die Aufregung der Eltern eine ungeduldige Generation geworden ist, die auch gegenüber den eigenen Erwartungen ganz ungeduldig ist. Und deswegen möchte ich das zu Beginn sagen, dass Sie ein Vertrauen entwickeln in die eigene Fähigkeit, diese Ungeordnetheit eines Universitätslebens für sich selbst, vielleicht nicht schon im ersten Semester, aber irgendwann für sich komfortabel zu gestalten. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Art von Selbstbewusstsein entwickeln. Und Sie haben das ja schon mitgekriegt, mein Telefon ist heiß gelaufen, wo ist der Rieder, wo ist der Rieder? Ja, das ist ja schon die erste Pleite, die eingetreten ist. Der Rieder ist nicht da, aber der Rieder wird nächste Woche wird da zur Verfügung stehen und dann haben wir einen Rieder. Seien Sie also vor allen Dingen tolerant, wie gesagt, gegenüber Ihrer eigenen Ungeduld. Ich hatte Ihnen zu Beginn gesagt, es gibt nichts Schöneres als diese wunderbare Soziologie. Wir werden das hier uns erarbeiten. Und Sie werden auch in der Vorlesung so Ihren Beitrag dazu leisten, also strukturell, asymmetrisch ist das zwar, aber das eine oder andere im Austausch werden wir natürlich auch verhandeln. Und jetzt trägt der Herr Senf da irgendwelche Tutorientermine noch an. Wie ist das alles erst nächste Woche? Wir haben hier eine Uhr. Wie spät ist es überhaupt? Lassen Sie mich noch, bevor hier diese Tutorien da alle angeschrieben sind oder während sie angeschrieben werden, zu diesen allgemeinen Bemerkungen, wie ich so mein Studium gestalte, möchte ich auch noch Folgendes sagen. Laden Sie sich das Semester nicht so voll. Schauen Sie in die Nachbardisziplinen und das ist ja nicht verwunderlich. Mit welchen Disziplinen kombiniere ich eigentlich die Soziologie? Nun ja, ich kombiniere sie nicht zufällig mit den Disziplinen, aus denen sie selber stammt. Also sehr gute Kombinationen wären die mit der Ökonomie, mit der Psychologie, mit der Ethnologie. Und wir werden das noch sehen, sicher empfehlenswert ist die Kombination mit der Sprachwissenschaft und Linguistik. Weiterhin möchte ich Ihnen empfehlen, ist vielleicht etwas altertümlich, diese Empfehlung. Gehen Sie ab und zu auch mal in eine Buchhandlung. Und es gibt schon außerordentlich günstige Angebote auf dem Buchmarkt. Zum Beispiel der ganz große Max Weber, den wir hier natürlich auch besprechen werden. Der wird Ihnen in Gestalt von kleinen Reklamheftchen nachgeworfen geradezu. Ein wunderschöner Text, Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf. Zwei grandiose Texte, die wir hier auch streifen werden, die ich Ihnen wärmstens empfehle. Bleiben Sie nicht nur in dem Reader, sondern orientieren sich auch über die Veranstaltung hinaus an Soziologie. Wenn ich so die Frage beantworten soll, was macht denn so ein Soziologe? Nun, er steht irgendwann auf und liest die Zeitung, oder Sie natürlich, schaut sich als erstes die Seite aus aller Welt an, also da, wo Skandale aller Art besprochen werden, und versucht die Frage zu beantworten, was sagt meine Disziplin zu dem, was ich da lese. Diese Einstellung muss man sich irgendwie so angewöhnen, zum Frühstück sozusagen ein Stück Soziologie. Gedankenexperimentell sich in die analytische Situation begeben und fragen, was sagt meine Disziplin jetzt eigentlich zu diesem Vorfall? Rentner zusammengeschlagen, Krokodile aus dem Zoo ausgebrochen oder was es auch immer gibt. Was sagt meine Disziplin dazu? Und wie man das macht, wie man sich also in die Einstellung der Soziologie begibt, das soll im engeren Sinne also Gegenstand dieser Vorlesung sein. Ich hoffe, Sie haben das Programm gekriegt. Dann haben wir schon wieder ein Schlamassel. Also nächste Woche gibt es das Programm. Und jetzt sagen Sie noch einiges dazu. Ja.